Guten Abend, mein Name ist Markus Exner von Labas.at. Ich bin Labormediziner. Es ist ein bisschen skurril, schon wieder über klinische Dinge zu sprechen, aber ich habe diesen Abend auch aus eigenen Gründen zusammengestellt, weil ich glaube, dass wir über das Thema primärer Hyperaldosteronismus sehr viel zu sagen haben und das eine Erkrankung ist, die, wo sich sehr viel tut in der letzten Zeit, ja, sowohl in der Diagnose, aber auch in der Therapie. Früher ist man davon ausgegangen, dass das eigentlich eine relativ seltene Erkrankung ist, also weniger als 1% der Hypertoniker. Inzwischen weiß man aber, dass die unselektierten Hypertoniker, dass da schon 5-15% der Patienten davon betroffen sind, also von einer Autonomie des RAS-Systems in Richtung Autonomie des Aldosteron, der Aldosteronsekretion. Und bei den selektiven Patientenpopulationen, also den resistenten Hypertonikern, sind das auch in unserer eigenen Erfahrung mit der neuen Diagnostik, sind das sicher mehr als 20, sogar manchmal 30%. Ich möchte jetzt gleich zu den klinischen Aspekten des primären Hyperaldosteronismus kommen und freue mich sehr, dass der Primarius Seemann Zeit hat, uns darüber zu berichten. Markus.
Ja, danke für die Einladung. Schön, dass Sie gekommen sind am Abend zu so einem aus meiner Sicht sehr, sehr wichtigen Thema. Ich bin prinzipiell Nephrologe und nicht Endokrinologe, aber wie Sie dann sehen, es hat auch eine Geschichte mit den neuen Testungen, von denen Sie dann später hören werden. Und ich war auf dem Auge als Nephrologe, immer dachte, ich bin ein guter Allround-Nephrologe, war ich wirklich blind und dann mit dem genaueren Reinsehen und mit der Granularität der Möglichkeiten der neuen habe ich und auch mein Team, wir haben dann entdeckt, dass wir da auf einer gigantischen Masse an Patienten stehen, die schon deutliche kardiovaskuläre und eben auch renale Probleme haben. Und das Ganze ist auch ein bisschen eine, möchte ich Ihnen noch rekapitulieren, auch eine kleine Zeitreise, weil es hat sich sehr, sehr viel getan und ich werde dann am Ende auch die neuen Guidelines vorstellen, von denen ich meine, dass sie mittlerweile auch schon wieder veraltet sind. Ja. Jetzt prinzipiell Blutdruck, das wissen Sie, ist etwas sehr, sehr Häufiges. Es leiden viele Menschen in der Welt daran, 1,5 Milliarden. Und wie man schon vorher gehört hat, wir lernen im Lehrbuch, das sind wahrscheinlich wenige Menschen, die einen primären Aldosteronismus haben. Aber wahr ist, das hat man jetzt vor allem in den letzten wenigen Jahren erkannt, dass dieses Problem extrem unterschätzt ist. Ich habe auch jetzt vor kurzem einen Vortrag gehört, so wie wird man 2050 schließen mit der Hypertonie. Es ist alles ein primärer Aldosteronismus, bis nicht das Gegenteil ausgeschlossen ist. Es ist so eine Extremvariante des Ganzen. Aber der Punkt ist, das zeigen alle Daten, die wir haben, dass das Risiko eines Menschen mit so einem PA hinsichtlich aller kardiovaskulären Endpunkte deutlich erhöht sind. Sie haben Hazard Ratios von 2, 3, 4 und nicht von 1,2, 1,3. Vielleicht kurze Rekapitulation, das Renin-Angiotensin-Aldosteron-RAS-System steht unter der Kontrolle, in dem Fall eines Hormons aus der Niere, deshalb auch Renin. Und das Renin kontrolliert, so wie bei einem Heizungsregler auf einer negativen Feedback-Loop, letztlich auch die Aldosteronsekretion. Wenn viel davon da ist, dann gibt es eine negative Rückkopplung und Renin wird nicht mehr produziert. Das wäre im Rahmen des primären Aldosteronismus dann so, dass hier ständig unablässig dann Renin quasi supprimiert ist, wenn ständig zu viel autonome Aldosteronsekretion passiert. Und der sekundäre Aldosteronismus, den sehen wir in der Nephrologie auch, wenn die Nieren schlecht perfundiert sind, die Niere jault, will quasi besser durchblutet werden und speit deshalb dann auch mehr Renin aus. Das heißt, die Definition ist eigentlich recht einfach, diese sogenannte Dysregulation, und Sie werden in verschiedenen Domänen der Medizin in Zukunft sehr, sehr viel damit auch zu tun haben, weil ich werde am Ende dazu auch sprechen, gibt es eben neue pharmakologische Ansätze, um das kardiovaskuläre Risiko mit neuen selektiven Medikamenten zu reduzieren. Aber das wirkliche dysregulierte Renin-Angiotensin-System, das dem PA unterliegt, ist in Wahrheit eine nicht supprimierbare Renin-unabhängige Aldosteronproduktion. Und wichtig, so wie wir es in der Schule gelernt haben, der Mensch mit Cohn-Syndrom, und den Begriff sollten wir eben nicht mehr verwenden, der hat eigentlich nur in einem geringen Prozentsatz eine niedrige Kaliumausscheidung, denn Sie wissen, Aldosteron führt dazu, dass Natrium rückresorbiert und Kalium ausgeschieden wird. Vielleicht evolutionär, ist immer gut in der Medizin eine evolutionäre Perspektive einzunehmen. Salz, wie Sie wissen, war ja lange eigentlich mehr wert als Gold. Allein, Sie kennen das, der Reichtum einzelner Populationen darauf gegründet. Das heißt, in der Natur sind wir eigentlich in einer salzarmen Umgebung aufgewachsen. Und Sie wissen, was diese Tiere alles machen. Mein Hund macht das bei mir auch mit seiner Zunge, wenn ich vom Tennisspielen zurückkomme. Die wollen Salz haben. Ja, der schlägt mich dann immer ab. Und hier sehen Sie auch die Tiere. Salz ist ein Mangelgut in der Evolution. Und es gibt auch Populationen, wie die Yanomamis in Südamerika, die die Wissenschaft immer wieder vor einige Aufgaben und Fragen stellen. Solange die nicht, aber mittlerweile ist das auch passiert, mit westlicher Kultur zusammenkommen, leben die als Jäger und ernähren sich fast vollständig salzarm, also hauptsächlich von Obst und auch Gemüse. Und wenn man die genauer untersucht, immer alles in extrem niedrige kardiovaskuläre Erkrankungen, laufen mit so einem Blutdruck herum. Ich habe heute eine Patientin gehabt, die gesagt hat, ich habe dauernd 105 Systole, das ist so nieder. Sage ich, ja, dann leben sie eigentlich so wie die im Amazonas. Das ist gesund. Aber wenn man die untersucht hinsichtlich Salzausscheidung, ja, dann scheiden die logischerweise wenig Salz aus. Die müssen natürlich alles konservieren. Aber sehr viel Kalium, also als Reflexion testen, dass sie viel Obst und Gemüse nehmen. Aber wenn man sich das Renin-Angiotensin-System anschaut, also jetzt Renin und Aldosteron, ist das extrem hochgefahren. Ein westlicher Mediziner würde sagen, der braucht sofort einen ACE-Hemmer. Und das haben sich in der Evolution natürlich auch in diesen Organismen, die so in diesem Habitat leben, dann auch einige Predators, Jäger, zugute gemacht. Sie sehen da hier die Schlange, die quasi den Lead-Compound der ACE-Hemmer produziert hat. Also wenn Sie so einem Menschen einen ACE-Hemmer geben, ist der mit dem Druck weg und im kardiogenen Schock. Ja? Der Modifikator dieses Problems ist letztlich das Salz. Sie sehen hier Menschen mit Blutdruck und jene, die einen Aldosteronismus haben. Und bei gleichen Blutdrucklevels haben jene, die einen primären Aldosteronismus haben, noch einmal ein deutlich erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. Sie sehen das Menschen mit KHK, Menschen mit einer Arrhythmie, in der Regel Vorhofflimmern, periphere arterielle Verschlusskrankheit oder auch Herzinsuffizienz. Und Sie sehen da eine Nierenbiopsie, die ich gemacht habe, also nicht von meinen Nieren, sondern von einer Patientin, wo wir dann draufgekommen sind in dieser Reise des Aldosteronismus. Da haben wir dann das Testresultat bekommen, wie sie schon biopsiert war und gelegen ist, sozusagen in der Kontrolle nach der Biopsie, man muss ja wegen Blutungen und so aufpassen. Und das war das Resultat, eine interstitielle Nephritis, die wir eigentlich mit Cortison behandeln, eine Autoimmunerkrankung, also voll mit Leukozyten. Und das ist das Thema, das ich mitgeben will. Im Rahmen des Aldosteronismus ist Blutdruck nur eine Möglichkeit. Im Hintergrund nagt ein inflammatorisches Geschehen und das ist hinlänglich und x-fach in vielen, vielen experimentellen Arbeiten, Knockout-Mäusen und you name it, nachgewiesen, dass Aldosteron einfach und nicht das Angiotensin 2 extrem proinflammatorisch ist. Und deshalb, ich bin auch gerne ein bisschen so medizinhistorisch unterwegs und Sie sind ja da in den heiligen Hallen des Billroth-Hauses. Sie sehen Arbeit aus dem Zweiten Weltkrieg und hat man das erste Mal so einen Aldosteronismus nachgemacht bei Mäusen und das Herz und das Nierengewebe ist vollkommen durchsetzt mit Leukozyten. Das konnte man damals noch nicht einordnen, aber das ist das, was Sie dann sehen würden, würden Sie den Herzmuskel und die Nieren biopsieren. Die sind einfach, und das ist ein wichtiges Thema in der modernen Medizin, die chronische Inflammation, auch bei Übergewicht und Diabetes, das ist so ein lauerndes Motiv des primären Aldosteronismus und warum man den ganz anders sehen muss als Arzt, wenn man so einen Patienten vor sich hat. Blutdruck ist das eine, aber das andere ist eben auch dieses Nagen und Beißen, dieses dunklen Ungetüms. Und das sind rezente Daten, Sie sehen Stroke, Sie sehen Coronary Artery Disease, Atrial Fibrillation, Heart Failure, alles ist nach rechts verschoben und zwar deutlich. Ja? Ich bin natürlich Nephrologe, mich interessieren die Nieren und da sehen Sie auch, also Patienten, die bei gleichem Druckniveau einen Aldosteronismus haben, haben eine deutliche Progression ihrer chronischen Nierenerkrankung. Wenn die zu uns kommen, ist das meistens schon zu spät, wir haben dann schon oft eine eingeschränkte Nierenfunktion und so sieht das dann aus, wenn diese Patienten zum Beispiel dann tatsächlich an der Wurzel gepackt werden und das Aldosteron produzierende Adenom wird rausgeschnitten. Und so, wenn sie einen MRA bekommen, dann reduzieren sie die Hyperfiltration der Niere und der Patient hat wieder ein komplett normales kardiovaskuläres Profil. Ja. Und das vielleicht nur für Sie auch, hier scheint es so zu sein, dass die Adrenalektomie deutlich überlegen ist einer direkten Aldosteronblockade, aber wenn man den gut einstellt, den Aldosteronismus, sodass auch wieder dieses unterdrückte Renin aufleben kann, dann sind die Resultate in etwa gleich. Das ist ein sehr schönes Register, ein spanisches Aldosteronregister und ich kann jetzt schon sozusagen announcen, dass wir das in Österreich auch jetzt einmal auf den Weg bringen mit der Österreichischen Gesellschaft für Hypertonie und auch mit der Österreichischen Gesellschaft für Nephrologie, dass wir da auch mehr Einsicht in Österreich bekommen, vor allem mit all den neuen Dingen, die Sie dann heute noch hören werden. Und da sehen Sie auch, was passiert, wenn die Patienten, also entweder operativ oder pharmakologisch therapiert, wenn diese Hyperfiltration, die ja der Treiber der chronischen Erkrankung ist, die wird dann rausgenommen und die Patienten haben allein von der Nierenseite her ein deutlich niedrigeres kardiovaskuläres Risiko. Wie schaut es tatsächlich aus mit der Diagnostik? Das sind so Daten, die letzten Jahre immer wieder an den Kongressen auch gezeigt wurden, deutlich unterlegt, auch mit Studien, die an akademischen Hospitals, also auch Universitätskliniken inklusive Harvard gemacht wurden, so typische Ambulanzen, wo Patienten mit Schlaganfall, mit Blutdruckerhöhung und so weiter kommen. Wer denkt dran und wer macht dann eine Diagnostik eines primären Aldosteronismus, ist weniger als 3%. Also wir reden nicht von 1911 oder 1979, wir reden von jetzt und tatsächlich wird das nicht gemacht. Und diese hohe Prävalenz, und wir kennen einige Erkrankungen, wo es eine starke Verzögerung hat, bis man dann die Diagnose hat, die weist darauf hin, dass wir eigentlich nur die Spitze des Eisbergs in Wahrheit kennen. Darum sind auch die Zahlen, die Sie jetzt so vorsichtig gehört haben, 25% aller sekundären Hypertoniker oder 30% oder mehr, wahrscheinlich immer noch Unterschätzungen. Also es wird selten gescreent. Und es wird erst dann gescreent, wenn die Leute auch falsche Annahmen haben, zum Beispiel, dass der Patient eine Hypokalämie haben soll. Ja? Und jetzt für die Niere noch einmal herangezogen, auch da hat man gerade in dem Risikokollektiv, in dem Fall in multizentrischen Australien, in mehreren Institutionen nachgeschaut und man ist letztlich nur in einem geringen Prozentsatz, 14% zur Tat geschritten, gesagt, bei diesen Menschen, die mindestens 3-4 Blutdruckmittel brauchen, könnte sich dahinter ein Aldosteronismus verbergen. Wir haben so einen YouTube-Kanal, wo wir Kardiorenale, heißt Markus at Home, Experten einladen. Das sind jetzt so Gurus auf diesem Sektor. Und Sie sehen, 21, 23, 24 haben wir die interviewt und der John Fander, so ein Grand Seigneur auf diesem Gebiet, hat gemeint, much of the present guideline needs to be chatonized and radically reconstructed. Recommendations should be developed. Also wir sollten radikal die derzeitigen Empfehlungen neu konstruieren, weil irgendwas läuft da falsch, wenn wir weniger als 3% dieser Menschen erfassen. Und Sie sehen, so hat das bislang auch ausgesehen. Wir Ärzte wollen es immer sehr, sehr einfach haben im klinischen Kontext. Wir haben viel Verantwortung, viel Decision-Making. Wer merkt sich das schon? Der Blutdruck muss über 150 zu 100 sein, measured on 3 different days, sollte vielleicht auch Sleep-Apnea haben, vielleicht auch Hypokalämie, er sollte zumindest 4 oder mehr Antihypertensive Drugs haben, etc. Und damit schneidet man sozusagen die Schwelle wirklich ab, dass man übergeht zu einem sinnvollen Testen. Vielleicht ein Grund war auch, was soll man mit dem Aldosteron anfangen alleine? Sie sehen, dass da die Variabilität interindividuell und interindividuell sehr hoch ist. Es gibt tageszeitliche Schwankungen, die rühren noch aus der Evolution her, weil man halt quasi als Neandertaler aufgestanden ist und seine Früchte geholt hat. Gibt es mehr Aldosteronsekretion, aber auch zwischen den Individuen gibt es extreme Aldosteronvariationen. Deshalb, das ist jetzt ein Thema, da wird dann später darauf noch eingegangen werden. Der Assay, den man benutzt, den sollte man dann zumindest kennen. Und jetzt kurz vor Covid-Outbreak ist wahrscheinlich die wichtigste Studie, die unser ganzes Denken beeinflusst hat, erschienen. Ausgehend von der Harvard University über mehrere Zentren in den USA. Man hat also versucht, das Renin zu supprimieren, indem man die Leute mit Salz ernährt hat und hat dann den damaligen Goldstandard herangezogen, nämlich die Aldosteronausscheidung im 24-Stunden-Hahn. Und das, diese Abbildung müssen Sie sich merken, die hat es in sich, weil Sie sehen hier normotensive, nicht behandelte, scheinbar gesunde Menschen, dann Stage 1, Stage 2 Hypertension und dann wirklich die, die man als die therapierefraktäre Hypertonie sehen würde. Da sehen Sie die 24 Stunden Aldosteronsekretion. Sie sehen eigentlich überall das gleiche Muster. Hier finden sich überall Menschen, die offenbar eine dysregulierte Aldosteronsekretion haben. Also selbst dort, wo die Menschen scheinbar normotensiv sind und diese bislang geltende Diagnostik mit der Aldosteron-Renin-Ratio, die Sie vielleicht kennen, die man je nach Labor irgendwo setzt, die ist hier rein arbiträr gewählt. Das heißt, man schneidet hier einfach Patienten weg, die wahrscheinlich entweder sich am Weg zu einem overten, ihnen auch fassbaren Hyperaldosteronismus befinden, weil sie 4 Blutdruckmittel brauchen und vielleicht schon einen Schlaganfall und einen Herzinfarkt gehabt haben. Und selbst da in diesen Therapieresistenten werden immer noch genug sein, die einen primären Hyperaldo haben. Ja? Das heißt, dieses Kontinuum der Pathophysiologie ist eigentlich bei jedem Blutdruckphänotyp evident. Ja? Und wenn man die dann noch gruppiert, das sind die, die ein supprimiertes Renin haben, also eine autonome Aldosteronsekretion, so kommt raus, dass vor allem die Sensitivität schlecht ist. Das heißt, wir uns entwischen sehr viele Patienten, aber letztlich ist beides schlecht. Ja. Wenn man die Patienten jetzt so anordnet, ja, von links nach rechts, was ihre Aldosteronausscheidung im Hahn betrifft, wird richtigerweise gefragt, wann fängt die Erkrankung jetzt eigentlich an, wann beginnt die Pathophysiologie tatsächlich, weil wir beschäftigen uns vielleicht nur mit diesen Patienten hier, aber hier könnte man den riesigen Unterschied machen. Ja. Ich sage auch Patienten, wenn ich sie erwische und sie werden dann pharmakologisch oder chirurgisch geheilt, von dem Zeitpunkt an, wenn man sie früh erwischt, ich hatte zuletzt einen 37-jährigen Patienten, der lebt einfach deutlich länger und er lebt das, was wir wollen, eigentlich auch besser. Ja, Life und Healthspan sind dann deutlich verbessert, Jahre, Jahrzehnte. Ja. Und hier hätten wir immer noch diese arbiträre Aldosteron-Renin-Ratio. Das heißt, das, was das neue Konzept von uns fordert, ist leider, dass wir ein bisschen nachdenken müssen. Das ist kein reines Ja oder Nein. Und das ist ein typisches Beispiel einer Spironolactone-Studie. So wird es dann auch in den Guidelines der Europäischen Hypertoniegesellschaft gesagt. Ja, gebt einmal den Patienten Schuhgröße 42, 43, 44, bis ihm passt. Das heißt, Calciumblocker, Angiotensinblocker, Diazid und die Therapieresistenten wären dann Spironolactone. Ja, und einfach auf den Blutdruck schauen. Hier haben Endokrinologen versucht auszuschließen, dass hier Patienten eingeschlossen werden mit einem primären Aldosteronismus. Die haben sich einfach nur diesen arbiträren Aldosteron-Renin-Wert angeschaut. Das heißt, dass das Spironolactone hier wirkt, heißt einfach nur, man hat genauso viele Patienten eingeschlossen, die sicher einen primären Aldosteronismus gehabt haben. Ja? Das heißt, wir müssen so denken, wenn Sie rausgehen und Hypertoniker anschauen, werden Sie viele finden, den Großteil vielleicht, 30% auf jeden Fall, die sich hier irgendwo befinden. Natürlich, wie immer in der Medizin, je früher wir die erwischen, normal Blood Pressure, desto besser. Aber wir müssen natürlich auch schauen, dass wir die hier dann erwischen und nicht so wie bei uns in unserer Abteilung dann nur noch, wenn da schon Endorganschäden manifeste da sind. Der fundamentaltheologische Ansatz, so wie wir es eben gelernt haben, und darum, wenn Mediziner rückgreifen auf ihre Festplatte, da gibt es verschiedene Flüsse und im Studium war das auch alles schon sehr kompliziert, dann geht es in Richtung Vergessen. Und das war eben so, ja, wenn man den Verdacht hat, dann soll man alle Blutdruckmittel absetzen, 2 bis 6 Wochen, die potenziell interferieren können mit dem RAS-System, sie haben es vielleicht so gelernt, sie sollen AC-Hemmer, ein Sartan absetzen, sie sollen Beta-Blocker absetzen, die können auch in das Renin-System eingreifen. Wenn einer Hypokalem ist, dann soll man supplementieren und dann soll man diese ganzen Spezialtests machen. Ja? Und dann soll man die Aldosteron-Renin-Ratio abnehmen, das steht auch manchmal im Labor dabei, ja, im Liegen und da muss man das Fenster zumachen, es darf kein Wind gehen, es muss alles irgendwie perfekt sein. Ja? Und die neue Devise ist, don't hesitate, recalibrate, machen Sie einfach einen Test, in dem Fall die Aldosteron-Renin-Ratio. Und der Anand Weider, auf dem eigentlich diese ganze Revolution beruht, sagt auch, diese Screening-Empfehlungen sind oft willkürlich, unnötig kompliziert und basieren auf nicht validierten Grenzwerten. Und all die Tests wie Salzsuppressionstests, irgendwelche Sintigramm-Tests etc. Sind eigentlich Aldosteron-Suppression-Tests und nicht Confirmatory-Tests. Und führen dazu, wenn der zweite Confirmatory-Test, der eigentlich ein Aldosteron-Suppressionstest ist, wenn der nicht gut genug ist in der Spezifität und Sensitivität, dann führt er dazu, dass Sie wieder den Patienten verlieren. Und das sehen Sie hier in diesen vielen Analysen, dass alle diese Tests alle relativ schwindlig und schwach sind, sodass dann, und das sind alles jetzt diese kurze retrospektive Daten aus 22 und 23, in der Conclusion auch hier, dass die very low quality evidence and the routine use should be reconsidered von diesen Tests und wir werden einfach viele Patienten missen, verlieren. Sehr schöne Arbeit hier von der Gruppe Formulatero, die haben gezeigt, wenn wir diese Tests anwenden und wir schauen aber dann, wenn die negativ sind, ein, zwei, drei Jahre später, dann sind das genau die, die dann einen overten primären Aldosteronismus entwickelt haben. Ja? Das heißt, no delay, wenn Sie daran glauben, das ist so die Hinleitung zu den neuen Guidelines, sollte man unverzüglich auf einen primären Aldosteronismus testen. Man sollte den Test, den man benutzt hat, dann letztlich auch kennen und dann nachdenken, was macht man damit. Ja? Geht jetzt einmal da weiter. Was machen wir, wenn wir jetzt tatsächlich die Diagnose haben? Das ist ein primärer Aldos, sei es mit dem Test, den Sie dann später, den wir auch benutzen, dann hören werden. Wenn der positiv ist, ja, empfohlen wird, dass man ein CT macht. Das Problem im CT ist, Sie werden oft gar nichts sehen. Und wenn Sie was sehen, dann kann es eben sein, dass Sie ein Incidentalom haben oder etwas, wo wir eben keinen Hinweis haben, dass tatsächlich Aldosteron produziert wird. Bislang war der Goldstandard das adrenale Venensampling. Ich sage Ihnen gleich, das kann niemand so gut, dass er mindestens 40 bis 50, das die Erfordernis, pro Zentrum gemacht wird. Ich habe das bislang so gehandhabt, in der Vergangenheit, ich habe sie dann nach München oder in die Charité geschickt, aber es gibt jetzt viel bessere Möglichkeiten und Sie sehen hier einen wirklichen Kicker, dass diese adrenal-venöse Sampling nicht mehr der Goldstandard ist. Man hat hier einen radioaktiven Compound genommen, das leider eine sehr kurze Halbwertszeit hat. Also wenn man dann wirklich seinen primären Aldo nachweisen wollte, wo das in der Nebenniere produziert wird, hätte man nach Cambridge fahren müssen, dort einchecken und dann gleich den Test machen müssen. Aber zumindest wurde gezeigt, wenn man sowohl AVS als Goldstandard misst, als auch diesen neuen Test, so hat man eine sehr gute Konkordanz, aber man sieht auch, dass der eine oder andere auch selektiv besser sein kann. Und dann wurde eine multizentrische Studie aufgesetzt. Das sind die ersten Daten dazu. Die zweiten mit vielen hundert Menschen zeigt, es besteht eigentlich eine Verbesserung oder Überlegenheit dieses PET-CTs gegenüber dem doch aufwendigen und nicht ganz ungefährlichen adrenalen Venensampling. Aber letztlich kommt raus, es ist non-inferior. Und deshalb sage ich, die Guidelines, die neuen, die ich Ihnen zeigen werde, sind alt, weil es Ihnen hoffentlich mit der Umsetzung dann dazu führen wird, dass diese Tests dann weiterverwendet werden. Und das sind so Tests eben aus Cambridge. Es gibt eben neue Isotope, die da verwendet werden, die eine deutlich längere Halbwertszeit haben und es für einen Chirurgen dann auch möglich machen, auch besser lokalisieren zu können. Wir haben jetzt in Wien, aber das werden Sie auch später hören, diesen Chemokinrezeptor 4 verwendet, der hier in diesen ersten Daten, ist auch gar nicht so lang her, eine Spezifität und Sensitivität von knapp 90% hat, der hier in dieser chinesischen Arbeit immerhin eine Konkordanz mit dem adrenalen Venensampling von 90% hatte. Wie es da weitergeht, das werden wir uns dann später hören, aber es hat uns bis jetzt einmal auch in Richtung auch chirurgischer Therapie eigentlich ganz gut helfen können. Und das zeige ich Ihnen nur, weil es mich auch selber interessiert hat, aber da werden wir vom Professor Schäuber dann mehr hören, aber das ist jetzt der Stand der Dinge, was die jetzt in Cambridge machen, nur noch Propofol geben, wie bei einer Gastroskopie und transgastrisch dann den Knubbel entfernen. Der Patient geht am gleichen Tag dann letztlich nach Hause. Und ein solches Trial, das ist im Lancet auch jetzt 2025 publiziert, findet jetzt auch statt. Und in den ersten Trial-Daten haben wir gesehen, überhaupt keine Nebenwirkungen, wie Gastroskopie de facto. Ja. Sie werden von dem Test später hören, aber das ist das, was wir jetzt einsetzen. Wir machen nicht Aldosteron-Renin, wir machen über diese massenspektrometrische Nachweisung der Angiotensin-Metaboliten des Aldosterons eben Ratios. Und diese Aldosteron-Angiotensin-Ratio hilft uns extrem weiter, weil wir die Medikamente eben nicht pausieren müssen. Ich finde das sadomasochistisch, Leute 4 Wochen lang nur mit einem Alpha-Blocker herumlaufen zu lassen, den weiteren hohen Druck, fühlen sich schlecht, müssen vielleicht Kalium supplementieren, bevor man zu diesen sogenannten Confirmatory Tests kommt, von denen ich gesagt habe, dass es ja eigentlich schlechtere Tests sind. Und uns eigentlich dann dazu führen könnten, dass Patienten dann verloren gehen. Und so ein Beispiel, wir haben einen Patienten bei uns in der Ambulanz, der ist gekommen mit einem Kreatinin von 2,3, also doch eine deutlich eingeschränkte Nierenfunktion, Typ 2 Diabetes, die eigentlich gut eingestellt ist, dafür nimmt er de facto ein harmlos Medikament, aber hatte schon einen Schlaganfall und er hat seine fortgeschrittene Nierenerkrankung, nimmt jetzt an sich 2 ausdosierte Präparate, Calciumblocker und ein AC-Hemmer, und hat eigentlich einen Blutdruck, der immer noch nicht passabel ist. Und da muss man eigentlich schon dran denken, dass dieser Patient einen primären Aldosteronismus hat. Die Aldosteronratio war normal. Und dass Sie das so sehen mit dem Test, ist der Vorteil des Tests, dass er schon ein bisschen das Denken abnimmt, indem schon eine algorithmische Empfehlung herauskommt. Und die ist als primärer Hyperaldopositiv rausgekommen. Und Sie sehen da diese ANG2-Aldosteronratio, dass die da deutlich erhöht ist. Und in dem Moment, wo der Patient dann therapiert wird, egal wie es dann weitergeht, aber das ist der wichtigste Schritt, ist er sofort in einer neuen, besseren kardiovaskulären Risikokohorte unterwegs. Und das ist so der Ausblick, den wir jetzt haben. Es gibt jetzt viele neue Aldosteron-Synthase-Hämmer, die hochselektiv, und es leiden wirklich einige Patienten tatsächlich unter den steroidalen MRAs, Stichwort Gynäkomastie und Libidoverlust etc., auch so cortisonartige Nebenwirkungen, Katabolismus der Muskeln, das haben alle diese neuen Substanzen nicht, die sind schon über die Phase 2 hinaus und wir haben jetzt auch Phase 3 Studien, Sie sehen hier auch das Baxdrostat, von dem ich hoffe, dass es bald kommen wird, und da steht noch Uncontrolled and Resistant Hypertension, es gibt auch einen eigenen Arm als Studie für den primären Aldosteronismus und da kann auf pharmakologischer Ebene selektiv den Menschen geholfen werden. Also das war der Weg bisher. Ist ja schon ein Glück, wenn man dran denkt. Dann gibt es den Screen. Wenn der negativ ist, verliert man Patienten. Dann gibt es den Bestätigungstest. Wenn der negativ ist, verliert man schon wieder Patienten. Dann das CT, wo in der Regel eh nichts rauskommt, und die AVS, die wir gar nicht haben. Und dann geht es so in Richtung uni- oder bilateralen Befall der Nebennieren. Aber das wäre jetzt auch ein binäres Denken. Entweder man ist jung und ist unilateral, dann ja, chirurgische Resektion und alles andere pharmakologisch. Und in Wahrheit ist das ein Spektrum des unter Anführungszeichen Nebennierenbefalls der autonomen Aldosteronsekretion. Und die Guidelines haben jetzt nachgerüstet, sind jetzt im September rausgekommen. Ich bringe Ihnen jetzt nur die Essenz aus den paar hundert Seiten. Und das ist jetzt das, was Sie mitnehmen sollen. Also das hat es wirklich in sich. In all individuals with hypertension, we suggest screening for PA. Also jeder Hypertoniker sollte ein Screening für einen primären Aldosteronismus in der idealen Welt unterlaufen. Weil ich bin Ihnen gezeigt, sogar normotensive Menschen können schon sozusagen einen Start ihrer autonomen Aldosteronsekretion haben. Erst recht jene, die im Stadium 1, und Sie wissen, die Grenzen sowohl von amerikanischen als auch europäischen Guidelines sind ja auf 120 schon runtergesetzt worden mittlerweile. Also bei jedem, und wenn Sie es nicht machen, sollten Sie immer dran denken. Und dann wäre der Vorschlag der Guidelines, dass man eben einen Screen macht. Da können wir dann darüber reden, welcher Test der beste ist. Wenn er hyperkalem ist, dann das Kalium eben ausgleichen. Daran denken, dass man vielleicht am Tag des Testes, aber nicht 6 Wochen vorher, Renin-Aldosteron-interferierende Medikamente vielleicht nur absetzt. Und dann geht die Diskussion und das Denken los. CT, habe ich Ihnen gesagt, ist also weder Rolling in oder rolling out, man soll es der guten Ordnung halber gemacht haben, weil wir eben auch Fälle haben, wo es ein eindeutiges, klares Adenom gibt, und wird uns Professor Schäuber auch seine Praxisfälle zeigen. Hier wird noch das adrenale Venensampling als Goldstandard angesehen, aber ich habe Ihnen ja auch gesagt, wir haben jetzt einen Turnaround mit 9 Tests, da werden Sie dazu noch einiges hören, und Sie haben 90% der Miete bezahlt, wenn Sie schon mit einer Therapie beginnen und zumindest darauf schauen, dass der Blutdruck gut eingestellt ist. Ob Sie dann danach schauen, dass dann die Physiologie, dieses dysregulierte RAS wiederhergestellt ist, das wäre dann die Fleißaufgabe, dass zum Beispiel die Reninaktivität dann wieder in der Unterdrückung des hohen Aldosterons wieder sozusagen aufatmen kann. niedrig starten. Klar, zum Beispiel Mesoperona 12,5 Milligramm. Warum? Ich habe auch Patienten gesehen, Junge, die haben 4 Blutdruckmittel, sie starten dann mit 50 Milligramm Mesoperona und die sprichwörtlich haut es um. Die haben einfach einen so niedrigen Blutdruck nachher. Und fast alle Patienten, die ich gesehen habe, die 3, 4, 5 Medikamente haben, haben dann, wenn sie erfolgreich therapiert sind, entweder gar keines mehr oder vielleicht nur noch eines. Ja? Maximal 2. Das heißt, ich hoffe, ich habe Sie überzeugen können, dass das eine häufige Erkrankung ist, ein starker kardiovaskulärer, aber auch chronischer Nierenerkrankungsrisikofaktor. Mindestens alle 25%, aber sicher mehr aller therapieresistenten Hypertonien sind betroffen. Alle Patienten mit niedrigen Renin. Und das sind dann eigentlich dann viel, viel, viel mehr Patienten, von denen, die wir blöderweise als essentiell oder primäre Hypertonie bezeichnen. Klammer, man weiß nicht, was sie haben. Die Definition ist weniger wichtig als das Ergebnis. Also wir wurden leider im Studium da zu sehr auf falsche Wege geführt mit allen möglichen Tests. Und das ist eine Disziplin, die nur Spezialisten in der Endokrinologie überlassen werden sollte. Nein, das betrifft uns alle, die wir ärztlich tätig sind. Und ich habe Ihnen gezeigt, das hat offenbar Früchte getragen, die Abschreckung, weil selbst an akademischen Institutionen ist das Testen, dran denken und dazu übergehen, dass man agiert, mit unter 3% bemessen. Das heißt, wenn Sie es vermuten, bitte testen. Und in den Leitlinien steht, eigentlich sollten Sie bei jedem Hypertoniepatienten dran denken. Wir haben jetzt neue Methoden auch der funktionellen Bildgebung, wenn Sie davon später mehr hören. Und wir haben am Horizont jetzt auch wirklich neue Medikamente, die tatsächlich hochselektiv sind. Und damit bin ich jetzt als Impuls am Ende und freue mich, wenn Sie Fragen haben und auch auf die nächsten Vorträge.
Ja, vielen Dank für diesen tollen Übersichtsvortrag. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Alles klar anscheinend.
Alles klar oder totale Konfusion. Das ist irgendwie beides.